Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Es gibt wieder mehr IPOs, wie hier an der Frankfurter Börse. Hier ist Anfang Oktober der Wissenschaftsverlag Springer Nature an die Börse gegangen mit einem Börsenwert von gut 5 Milliarden Euro. Aber wie funktioniert so ein IPO, so ein Initial Public Offering, ein Börsengang eigentlich? Und welche Rolle spielen die Banken dahinter? Das bespreche ich jetzt mit David Döble, er ist BWL-Influencer und Mitbegründer der Karriereplattform Pumpkin Careers. David, schön, dich hier zu sehen.
Manuel, vielen Dank für die Einladung.
Immer sehr gerne. Ja, was genau ist so ein IPO und warum entscheidet sich ein Unternehmen, diesen Schritt zu gehen an die Börse?
Also ein IPO, Initial Public Offering, du hattest es gerade schon angesprochen, ist der Schritt, wenn sich ein Unternehmen dazu entscheidet, öffentlich gelistet zu werden, sodass Privatanleger, institutionelle Investoren Aktien vom Unternehmen kaufen können und dass diese Aktien öffentlich gehandelt werden. Damit einher gehen ganz andere Berichtspflichten beispielsweise auch. Ne? Ein privates Unternehmen, eine GmbH beispielsweise, die müssen ihre Steuern zahlen und ihren Jahresabschluss hinterlegen, aber ansonsten haben die jetzt nicht so viel Pflichten zur Veröffentlichung. Bei einem öffentlich gelisteten Unternehmen, da muss am Ende des Tages so gut wie jede Transaktion, die im Unternehmen passiert, irgendwie öffentlich später nachgewiesen werden. Es gibt eigentlich zwei Gründe, weshalb sich ein Unternehmen für eine IPO entscheidet. Zum einen, das Unternehmen hat einfach einen höheren Kapitalbedarf und kann diesen Kapitalbedarf nicht mit den eigenen Umsätzen oder privaten Investoren decken. Also häufig ein neu gegründetes Unternehmen startet erstmal mit Geld von Freunden, Familien, mit irgendwie kleinen Investoren, die man so über sein Netzwerk kennt. Und wenn dann der Kapitalbedarf einfach immer größer wird, entscheiden sich einige Unternehmen dazu, eben an die Börse zu gehen, um sehr schnell sehr viel Kapital aufzunehmen, um weiter wachsen zu können, dann den Unternehmenswert weiter zu steigern. Zweiter Grund hinter einem IPO ist häufig aber auch, dass die bestehenden Investoren ihre Anteile liquidieren wollen. Das heißt, oder einfach Cash für ihre Anteile bekommen möchten. Wenn du ein Unternehmen hast, was privat gelistet ist und dir gehört die Hälfte vom Unternehmen, weil du einer der zwei Gründer bist und du würdest gerne 10% davon bekommen sozusagen, dann ist es gar nicht so leicht, einen Käufer zu finden für diese 10%. Wenn das Unternehmen allerdings an der Börse gelistet ist, dir gehören 50% der Aktien, dann ist es gar kein Problem für diese 10% einen Käufer zu finden, weil ja klar ist, für welchen Preis, an welcher Börse man diese Aktien einfach verkaufen kann.
Und wie funktioniert denn der IPO an sich?
Ja, das ist grundsätzlich natürlich ein super komplexer Prozess, wo vor allem bei den großen Unternehmen, wo es um ganz, ganz viel Geld auch geht. So, du hattest gerade angesprochen, Börsengang 5 Milliarden Euro, da will man sich keine Fehler erlauben, weshalb die meisten Unternehmen dann mit Investmentbanken zusammenarbeiten. So, zum Beispiel eine Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley etc. Wie funktioniert das Ganze? Was macht die Investmentbank? Die Investmentbank hilft dem Management, das Unternehmen dabei, sich erstmal so zu präsentieren, dass dieses Unternehmen für den Markt möglichst interessant wird. Das heißt, gemeinsam mit dem Management erstellt man eine Präsentation zur Unternehmenshistorie, wo der zukünftige Plan des Unternehmens dargestellt wird. Man schaut sich die ganzen Finanzzahlen des Unternehmens an, versucht darauf basierend auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo könnte der Targetpreis der Aktie liegen, wenn wir die auf den Markt bringen. Man schaut sich die Wettbewerbe vom Unternehmen an, die an der Börse gelistet sind. Man überlegt sich, wie viele Aktien, also wie groß soll das Paket sein, wie viele Aktien wollen wir überhaupt an den Markt geben und so weiter und so fort. Das entwickelt man im ersten Schritt gemeinsam mit dem Management des Unternehmens. So, und dann geht die Investmentbank hin, häufig auch gemeinsam mit dem Management des Unternehmens und macht eine sogenannte Roadshow. Hier werden institutionelle Investoren, Pensionskassen etc. angesprochen und ihnen wird quasi präsentiert, hey, dieses Unternehmen möchte dann und dann, sag ich mal, im April 2025 an die Börse gehen. Das sind die ganzen Finanzzahlen, das ist die Präsentation. Dann fliegt man dorthin zu dem Investor, hält eine Präsentation, das Management beantwortet häufig Fragen etc. Und dann klappert man so ganz viele Investoren ab, die quasi die Bank aus ihrem eigenen Netzwerk hat. Und darauf basieren spricht man dann mit den Investoren und fragt, okay, für welchen Preis würdest du wie viel Aktien kaufen? Dann sagen die, okay, für 10 Euro würde ich 100 Millionen investieren. Wenn ihr sagt, das kostet 12 Euro, dann würde ich 80 Millionen investieren und so weiter und so fort. Und darauf basierend entwickelt man dann ein sogenanntes Orderbook, wo man zusammenhält, welcher Investor würde für welchen Preis wie viele Aktienpakete kaufen. Und darauf basierend entwickelt dann die Investmentbank den Emissionspreis, wofür die Aktien im ersten Schritt vorab schon mal einen Teil der Aktien, also nicht alle Aktien, aber einen Teil der Aktien schon mal an diese institutionellen Investoren verkauft werden können. Wie genau das funktioniert, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Teilweise kauft die Bank die Aktien von dem Unternehmen ab und verkauft die dann weiter. Teilweise wird es auch direkt gemacht. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und dann hat man quasi schon mal eine gute Anzahl verkauft der Pakete und dann ist hier der Börsengang. So, und an dem Tag vom Börsengang oder teilweise auch vorab wird auch nochmal so ein bisschen geschaut, okay, wie viele weitere Anleger wollen vielleicht auch kaufen? Gibt es schon institutionelle Investoren, die vielleicht schon verkaufen wollen? Darauf basierend überlegt man sich dann, was ist ein sinnvoller Preis, mit dem hier an der Börse gestartet wird, und dann im Idealfall ist man so leicht unter dem Preis, den man eigentlich denkt, was es erzielen wird, sodass man am ersten Tag direkt einen erfolgreichen Börsengang hat, wo der Kurs direkt schön ein bisschen in die Höhe geht. Dann können manche der institutionellen Investoren können dann direkt schon verkaufen, haben schon saftige Profite eingestrichen. Das ist so der Dream Case. Problematisch wird es, wenn die Investmentbank ein bisschen zu optimistisch alles eingeschätzt hat und dann gesagt hat, okay, wir gehen für 20 Euro an die Börse und nach einem Tag ist der Börsenwert bei 3 Euro pro Aktie. Das ist dann nicht so erfolgreich.
Geht denn ein Börsengang überhaupt ohne eine Investmentbank?
Das geht. Das nennt sich Direct Listing. Spotify hat es beispielsweise gemacht. Es wird allerdings nur sehr, sehr selten gemacht, weil, wie gesagt, es gibt da einige Probleme, die auftreten können, wenn du dann den Kurs irgendwie falsch einschätzt, wenn du eben einfach nicht genug, also die Investmentbanken haben ja super Connections zu den ganzen institutionellen Investoren und in der Regel lohnt sich das, mit einer Investmentbank zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, auch ohne eine Investmentbank das zu machen. Manche Unternehmen, entweder wenn sie klein sind oder wenn sie andere Logiken dahinter haben, entscheiden sich auch für so ein Direct Listing, aber in der Regel arbeitet man mit einer Investmentbank.
Wenn man jetzt Karriere in diesem Bereich machen will und sagt, ja, also Börsengänge, da würde ich gerne Unternehmen an die Börse bringen, welchen Karriereweg muss man da gehen?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen möchte. Wenn du wirklich die Person sein willst, die Unternehmen dabei hilft, an die Börse zu gehen, dann musst du Investmentbanker werden. So. Es gibt in den Investmentbanken nennt sich dieser Bereich ECM, Equity Capital Markets, das ist insbesondere der Bereich, wo du Unternehmen dabei hilfst, diese IPOs vorzubereiten. Hier in Frankfurt ist es allerdings bei vielen Investmentbanken so, die haben jetzt kein dezidiertes IPO-Team oder kein dezidiertes ECM-Team, sondern das machen einfach die Investmentbanker, die auch Mergers and Acquisitions beispielsweise betreuen. Dann ist natürlich die zweite Möglichkeit, du kannst in ein Startup gehen, wo du oder das plant, auch an die Börse zu gehen. So, dann kannst du da auch eng mitarbeiten. Und ich glaube, es ist natürlich auch super spannend, wenn du CFO von einem Startup bist, was in 3 Jahren an die Börse geht und dann bereitest du als CFO diesen Börsengang vor, weil im Idealfall gehört ja auch ein bisschen was von dem Startup und dann sahnst du hier natürlich besonders ab, wenn dann dein Unternehmen an die Börse geht. Ansonsten ist auch eine interessante Möglichkeit, an IPOs mitzuarbeiten, wenn du bei einem Private Equity Fonds arbeitest, also bei einem Finanzinvestor, weil es häufig auch so ist, dass für die Finanzinvestoren ein möglicher Exit es ist, ein Unternehmen an die Börse zu bringen. So, und dann ist quasi nicht du direkt im Unternehmen, aber dir gehört oder deiner Firma gehört quasi das Unternehmen, was an die Börse geht, und dann bist du auch in so einem IPO-Prozess mit dabei. Das heißt, entweder strebst du eine Karriere in irgendeiner Finanzabteilung an, CFO zu werden beispielsweise, du gehst ins Investmentbanking oder ins Private Equity.
Klingt spannend und ist auch immer gut, wenn hier der Börsenplatz ein bisschen belebt wird. Und in New York habe ich auch viele Börsengänge mitgemacht, hier einige. Es ist immer eine sehr spannende Sache und bei den meisten geht es oft auch gut.
Weil die Investmentbanken wissen, was sie machen.
Genau. Ganz genau. Wunderbar, danke schön, dass du heute da warst. David Döble, BWL-Influencer und Mitbegründer der Karriereplattform Pumpkin Careers. Danke dir, David.
Vielen Dank.
Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich wollte gleich
vergessen,
bei mir fehlt eine Frage, weil
ein
Luxus. Die zweite
habe
ich irgendwie gar nicht
dahin geschrieben. Ach so, machen wir gleich.
Läuft? Test, test. 1, 2, 3.
Alles prima.
Die SPD hat mit ihrem neuesten Steuerplan für Aufsehen gesorgt. Sie möchte nach der nächsten Bundestagswahl 95% der Steuerzahler entlasten und gleichzeitig die Top 1% der Steuerzahler belasten. Doch wie genau soll dieser Plan funktionieren? Darüber spreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Manuel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke schön, dass ich hier sein kann.
Manuel, dieser Plan, 95% der Steuerzahler entlasten, 1% belasten. Wie genau soll das funktionieren?
Ja, also man muss vielleicht vorweg schicken, wir kommen ja langsam schon wieder in Wahlkampfzeiten. Also da werden natürlich auch solche Dinge herausgeholt. Die SPD plant eine grundlegende Einkommensteuerreform. Wie du gesagt hast, 95% der Einkommen sollen entlastet werden. Und das reichste 1%, das sind Leute, die ungefähr mindestens 280.000 Euro im Jahr verdienen, die sollen belastet werden. Und ja, die Details sind da noch nicht raus. Man berät ja auch innerhalb der SPD noch, aber man kann von einem Höchstsatz momentan von ungefähr 56% dann für diese Gruppe ausgehen. Momentan gibt es den Spitzensteuersatz, der ist bei 42%, und dann gibt es die sogenannte Reichensteuer. Und diese Leute, über die wir da reden, die zahlen jetzt schon diese Reichensteuer, das sind 45%. Und dieser Satz würde dann auf vielleicht die 56% angehoben werden.
Okay, das heißt, was konkret bedeutet es jetzt für das oberste 1%, wenn sie da jetzt stärker besteuert werden sollen? Also um genau diesen Prozentsatz, den du gesagt hast, sollen sie dann einfach mehr Steuern zahlen zukünftig?
Ja, man muss mehr Steuereinnahmen generieren, um die anderen zu entlasten. Und die Leute, die besonders gut verdienen, wenn das jetzt um ein Prozentpünktchen nach oben gehen würde, würde man ungefähr 1 Milliarde Euro einnehmen. Das reicht nicht. Und deswegen muss man eben auf diese 56% gehen. Das sind so Berechnungen, die es da gibt. Aber um diese Entlastung zu bekommen, muss dann eben auch eine Gruppe besonders stark belastet werden. Das Finanzministerium hat das ausgerechnet, dass man dann eben auf diese 56% kommen müsste. Die SPD hat sich da noch nicht so genau geäußert.
Welche Auswirkungen hätte diese Steuerreform auf die Unternehmen, insbesondere auf den deutschen Mittelstand?
Genau, also wir haben die Spitzenverdiener, die natürlich dann belastet werden, aber es gibt auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die belastet werden. Das vergessen vielleicht viele, die nur irgendwie die Reichen in Anführungsstrichen dann als Zielgruppe im Auge haben, denn auch Personengesellschaften zahlen Einkommenssteuer, wenn die so organisiert sind, und das heißt, wenn es da höhere Steuern gibt, fallen vielleicht Investitionen weg, Unternehmen stellen vielleicht Leute nicht so schnell ein, weil eben das Geld für diese Dinge fehlt. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte an diesem Konzept.
Jetzt spricht die SPD ja von einer Entlastung für 95% der Steuerzahler. Wie konkret sieht diese Entlastung aus?
Ja, also wie gesagt, es gibt noch nicht das ganze Konzept, was vorliegt. Wir wissen nur so ein paar Details. Eine Möglichkeit wäre, den Grundfreibetrag zu erhöhen. Das bedeutet, dass ein größerer Teil des Einkommens dann steuerfrei bleibt. Wenn der Grundfreibetrag um 1.200 Euro steigen würde, könnte der Steuerzahler bis zu 240 im Jahr sparen. Das wäre eine spürbare Entlastung für Menschen mit geringen Einkommen, und die will man ja vor allen Dingen dann auch entlasten.
Bundesfinanzminister Christian Lindner bezeichnet die Pläne als zutiefst ungerecht. Warum konkret lehnt er die Pläne ab?
Ja, also er argumentiert, dass diese starken Erhöhungen bis 56 oder vielleicht sogar mehr Prozent das Wachstum vor allen Dingen beeinträchtigen würde. Also dass es vielleicht Leute entlasten würde, aber grundsätzlich Deutschland davon deutlich negativer betroffen wäre. Und besonders diese Spitzenkräfte aus dem Mittelstand, die Firmen, wenn man die noch mehr belastet, ist ja das Risiko auch besonders hoch, dass man diese Kräfte vielleicht auch verliert. Und wir haben schon einen Fachkräftemangel. Es werden dringend Fachkräfte gesucht. Und wenn man da eben nochmal deutlich nach oben geht und über die Hälfte des Einkommens jetzt besteuert und an den Staat geht, dann verliert man diese wirklich spezialisierten Kräfte vielleicht ins Ausland. Und das wäre dann sicherlich für den Standort Deutschland auch nochmal ein großer negativer Punkt.
Wie realistisch ist es, dass die SPD diesen Plan auch wirklich umgesetzt bekommt?
Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, wir sind praktisch schon wieder in einem Wahlkampfmodus. Dass die SPD das alles umsetzt, ist sehr unwahrscheinlich. Also das sehe ich so nicht. Aber es gibt natürlich viele Diskussionen darüber und auch zu Recht, wie man Menschen entlasten kann. Eine Möglichkeit wäre dann eben, wie gesagt, dieses oberste 1% zu entlasten. Aber das halten viele auch für ungerecht. Vielleicht sollte man die obersten 3%, belasten, das oberste 1%. Vielleicht sollte man dann die obersten 3% mehr belasten. Dann müsste man vielleicht auch nicht ganz so stark gleich nach oben gehen. Und alternativ könnte es dann noch ja, Anpassungen bei der Erbschaftssteuer und anderen Dingen geben. Das ist alles so in der Diskussion und da muss man wahrscheinlich mal warten, bis der Wahlkampf so richtig losgeht und man da vielleicht dann Details auch sieht.
Wie ist deine persönliche Meinung zu diesen neuen Steuerplänen?
Ja, ich finde die Argumentation, die Christian Lindner gebracht hat, sehr schlüssig. Ich glaube, dass wir Spitzenkräfte brauchen. Ich glaube, dass wir auch Menschen brauchen, die sehr gut verdienen. Und wenn du denen dann 56% zum Beispiel abziehst, ist das, glaube ich, ein sehr schlechtes Symbol und nicht förderlich für die Motivation, dass diese Fachkräfte halt gerne in Deutschland leben. Also ich würde sagen, das ist der falsche Ansatz. Die Spitzenkräfte sollte man nicht so stark noch zusätzlich belasten, dass die sicherlich einen Beitrag zahlen müssen, gesellschaftlich vielleicht dann auch die anderen entlastet werden, macht alles Sinn, aber nicht auf diesem Wege.
Vielen Dank an den Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Und uns würde natürlich auch Ihre Meinung dazu interessieren. Schreiben Sie es uns sehr gerne in die Kommentare.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.